Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Die Woche in Rom.
Habt keine Angst, für den Glauben einzustehen. Bei der Generalaudienz spricht Papst Benedikt über den Europamissionar Columban. Der Vatikan gedenkt des Architekten der Ostpolitik des Heiligen Stuhles, Agostino Casaroli, der vor 10 Jahren starb. Gott denkt musikalisch, ein Porträt des jesuitischen Universalgelehrten Athanasius Kircher. Das alles und mehr haben wir für Sie im Programm. Gudrun Seiler begrüßt Sie herzlich zur Woche in Rom. Zunächst ein Nachrichtenüberblick mit Pater Eberhard Gemmingen.
Der Bamberger Alterzbischof Elmar Maria Gredel ist in der Nacht auf Mittwoch in Erlangen verstorben. Gredel leitete die Erzdiözese von 1977 bis 1994. Außerdem war er Militärbischof. Weltweit müssen immer noch mehr als 350 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten. Darauf weist Missio Austria aus Anlass des Internationalen Welttages der Kinderarbeit hin, der an diesem Mittwoch begangen wird. 250 Millionen der Kinder müssten sogar gefährliche und gesundheitsschädliche Tätigkeiten verrichten und können nicht zur Schule gehen. Die Bischöfe Österreichs werden vom 16. bis 18. Juni in Mariazell die Seelsorge in Pfarrverbänden und gesellschaftspolitische Fragen diskutieren. So etwa auch das Lebenspartnerschaftsgesetz, dessen Begutachtungsfrist bis 16. Juni ausgeweitet wurde. Der Schweizer Kanton Glarus wird die ehemalige sogenannte Hexe Anna Göldi rehabilitieren. Sie war wegen angeblicher Vergiftung 1872 zum Tode verurteilt worden. Es sei anzuerkennen, schreibt die Glarner Staatskanzlei, dass das damals gefällte Urteil in einem nicht rechtmäßigen Verfahren zustande gekommen ist.
Vor 10 Jahren ist er verstorben, der frühere Kardinalstaatssekretär Agostino Casaroli, der Architekt der berühmten vatikanischen Ostpolitik. Mario Galgano hat die Details.
Im Dienste des Staatssekretariats, dem Agostino Casaroli bis zu seinem altersbedingten Rücktritt im Jahre 1990 12 Jahre lang vorstand, wurde Casaroli zum bedeutendsten Mann in den Vatikanbeziehungen zu Moskau und den Staaten des Sowjetimperiums und zum Architekten der vatikanischen Ostpolitik. Sein damaliger engster Mitarbeiter, Kardinal Achille Silvestrini, erinnert sich an Casarolis politische Ziele.
Als Casaroli 1963 Kardinalstaatssekretär wurde, begann das Zweite Vatikanische Konzil und Johannes der 23. wollte unbedingt die Bischöfe aus dem Osten dabei haben. Daher ging Casaroli nach Ungarn, um Kardinal Mindszenty zu treffen. Dieser war in der US-amerikanischen Botschaft, weil er nach dem Aufstand von 1956 flüchten musste. Dieses Treffen hat ihn grundlegend verändert. Ein zweites Element seiner Ostpolitik kam nach der Helsinki-Konferenz zum Vorschein. Er merkte, dass der Heilige Stuhl immer mehr zu einem vollwertigen Staat wurde, der wie andere Staaten des Westens mit den Ländern hinter dem eisernen Vorhang verhandeln musste.
Der Kardinal versuchte unermüdlich, die Freiheit der Kirche unter den kommunistischen Diktaturen zu verteidigen. Der Kirchendiplomat trug wesentlich dazu bei, dass das Bemühen der Herrscher hinter dem eisernen Vorhang fehlschlug, die Kirche gleichzuschalten.
Er hat ja keine Neuheiten eingeführt, vielmehr war er ein Vorbild für uns. Er verband einen starken Glauben mit einer großartigen intellektuellen Begabung. Er konnte sich mit Vorsicht durchsetzen und wenn es nötig war, auch eine eiserne Geduld an den Tag legen. Gleichzeitig hatte er auch die Gabe, andere mit vernünftigen Argumenten für sich zu gewinnen. Er war daher ein Mann für große Taten.
Era quindi uomo di grandi disegni.
Was ist das Geheimnis des Erfolgs der päpstlichen Diplomatie, für die Agostino Casaroli übrigens ein exzellentes Beispiel war? Nun, das Geheimnis des Erfolgs? Die päpstlichen Diplomaten müssen, mehr als gute Diplomaten, zunächst gute Priester sein. Das hat Papst Benedikt XVI. Den Schülern der päpstlichen Diplomatenakademie ans Herz gelegt, die er an diesem Montag in Audienz empfing. Mehr von Pater Max Capabianca.
Sie sind eine wahre Heerschar, die Diplomaten des Papstes, die Nunziaturen und Delegaturen der ganzen Welt wirken. Und sie bilden das älteste Diplomatensystem der Welt. Seit dem 4. Jahrhundert ließen sich die Päpste in den von Rom entfernten Gebieten vertreten. Im 20. Jahrhundert wuchs die Zahl der Diplomaten in päpstlichen Diensten nochmals rasant an. Heute unterhält der Heilige Stuhl volle diplomatische Beziehungen zu 176 Staaten der Welt. Ausgebildet werden die zukünftigen Nunzien in Rom an der päpstlichen Diplomatenakademie.
I 25 sacerdoti, alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica,
25 junge Priester aus 15 Staaten drücken zurzeit die Schulbank in den Räumlichkeiten der Akademie hinter dem Pantheon, erklärt Erzbischof Beniamino Stella, der die Vatikanische Diplomatenakademie seit wenigen Monaten leitet. Da saßen sie nun aufgereiht, die Alumnen in ihren schwarzen Talaren, im ziemlich schmucklosen Saal der Päpste, der selten für Audienzen genutzt wird, und hörten auf das, was der Denkerpapst Benedikt ihnen auf ihrer diplomatischen Laufbahn mitgeben wollte. Es war, mehr als alles andere, ein Aufruf zu einem reichen spirituellen Leben.
Jeder von Ihnen, liebe Priester, wachse immer mehr im Bewusstsein der göttlichen Liebe. Nur so werden Sie mit kompromissloser Treue die Aufgabe erfüllen können, auf die Sie sich in diesen Lehrjahren vorbereiten.
Das diplomatische Amt im Dienst des Heiligen Stuhles erfordert Kompetenzen, die man nicht improvisieren kann, sagte Benedikt seinen Nachwuchsdiplomaten.
Nel vostro quotidiano lavoro verite al contatto.
In Ihrer täglichen Arbeit werden Sie mit kirchlichen Realitäten in Kontakt kommen, die Sie verstehen und unterstützen müssen. Sie werden viel Zeit in Ländern fern Ihrer Heimat zubringen, in Ländern, die Sie kennen und schätzen lernen werden. Sie werden Erfahrungen machen in der bilateralen und der multilateralen Diplomatie und bei alledem imstande sein müssen, nicht nur Ihre diplomatische Erfahrung einzubringen, sondern auch und vor allem Ihr Zeugnis als Priester. Darum ist das, was über eure juristische, theologische und diplomatische Schulung hinaus zählt, dass sie ihr Leben und alle ihre Aktivitäten nach der treuen Liebe zu Christus und der Kirche ausrichten. Diese möge in ihnen eine Haltung pastoraler Aufmerksamkeit für alle reifen lassen.
Besonders die Feier der Eucharistie legte der Papst den Diplomatenschülern ans Herz. Sie möge das Herz und die Mitte jedes ihrer Tage und ihres gesamten Amtes sein, wünschte der Papst den jungen Priestern. In früheren Zeiten rekrutierten sich päpstliche Diplomaten nicht notwendigerweise aus den Reihen des Klerus, sondern aus den Kreisen des römischen Adels. Eine Gepflogenheit, die mit den Anforderungen der Weltkirche nicht mehr Schritt hielt, auch wenn bis auf den heutigen Tag die überwiegende Zahl der Nunzien zumindest Italiener sind.
Er gilt als einer der letzten Universalgelehrten der Welt, der deutsche Jesuit Athanasius Kircher, der im 17. Jahrhundert lebte und mehr als 50 Jahre in den Diensten der Päpste in Rom stand. Mathematik, Altphilologie, Geologie sind nur einige Felder, denen sich Kircher widmete, der in Rom eine weithin berühmte Wunderkammer eingerichtet hatte. Eine Konferenz vergangene Woche am Schweiz-Institut in Rom widmete sich dem Einfluss, den Athanasius Kirchers musikwissenschaftliches Opus Magnum, die Musurgia Universalis, im Lauf der Jahrhunderte ausübte.
Also wenn man sozusagen die irdische Musik versteht, kann man hochklettern zu einem Wissen über den Kosmos, die Welt, eigentlich die Gedanken Gottes.
So fasst die in Zürich lehrende Musikwissenschaftlerin und Kircherforscherin Melanie Wald die Idee zusammen, die der Musurgia Universalis des gelehrten Jesuitenpaters zugrunde liegt.
Gott denkt musikalisch.
Athanasius Kircher stammte aus Fulda. Im Dreißigjährigen Krieg floh der Ordensmann vor den angreifenden Protestanten nach Frankreich und landete schließlich auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes in Rom. Dort wurde er Professor am Collegium Romanum, wirkte als Erfinder, entfaltete eine außerordentlich reiche wissenschaftliche Tätigkeit und blieb bis an sein Lebensende 1680.
Hat, obwohl Deutscher, fast 50 Jahre hier in Rom gelebt, gewirkt, ganz, ganz viele Bücher zu fast allen Themen, die in seiner Zeit interessierten, geschrieben. Und darunter auch über die Musik.
Dabei ist für Athanasius Kircher die Musik, wie für das 17. Jahrhundert allgemein, nicht nur das, was in Notenform vorliegt, sondern Musik ist etwas wie die Formel, nach der Gott die Welt geschaffen hat. Diese Formel zu entschlüsseln, nimmt sich die Musurgia Universalis vor.
Das ist so eins der dicksten Bücher, die je über Musik geschrieben wurden, von über 1000 Seiten auf Latein mit Teilen in Griechisch und Hebräisch und allen möglichen anderen Sprachen.
Das Werk ist systematisch in 10 einzelnen Büchern aufgebaut, von den akustischen und physiologischen Grundlagen von Schall und Gehör bis hin zur Weltharmonie.
Es gibt die Musik der Tiere, der Vögel, es gibt ein singendes Faultier im indianischen Urwald. Auch natürlich die Musik der Menschen, da ist dann auch das Musiktheoretische, die Kompositionslehre eingebettet. Dann gibt es auch die Musik der Welt letztlich, so Musik, Magie, das Spinnen ihre Netze nach musikalischen Proportionen bauen, das Blumenstängel auch die musikalischen Proportionen widerspiegeln. Also es wird eigentlich die Musik nacheinander auf allen Ebenen dargestellt und dabei so eine Art Aufstieg vom Untersten bis zum Obersten verfolgt, um zu zeigen, dass man die ganze Welt durch Musik erklären kann.
Diese Auffassung spiegelt deutlich das Weltbild des 17. Jahrhunderts. Danach kommen Aufklärung und Empirie. Gott in der Wissenschaft spielt keine Rolle mehr. Daraus schlussfolgerte die heutige Wissenschaft lange, dass Kirchers Gedanken im 18. und erst recht 19. Jahrhundert keine Rolle mehr spielten. Doch gerade in Rom lassen sich zahlreiche Spuren seines Wirkens finden, betont Melanie Wald.
Kircher war ein großer Freund der römischen Komponisten und hat die quasi promoted in seiner Musorgia. So, und hat auch viele Notenbeispiele abgedruckt von Kompositionen, die sonst nicht gedruckt wurden und dadurch wurden die dann in der ganzen Welt bekannt.
Der Jesuitenorden hat im 17. Jahrhundert eine umfangreiche Missionsarbeit in Asien und Lateinamerika entfaltet. Musik war den Patres dabei eine wichtige Hilfe, etwa in den Indianersiedlungen des neuen Kontinents. Nicht nur Bratschen und Flöten aus Europa, sondern auch die Musurgia Universalis des Athanasius Kircher wanderte in hunderten Exemplaren in den Urwald. Ein Export, der bis heute noch nicht ansatzweise untersucht ist. Ein letztes großes Aufleben hatte Kirchers musikalisches Wirken um 1800. Die beginnende Frühromantik hatte große Sympathie für den Gedanken an eine harmonische Welt, in der alles mit allem auf unsichtbare Weise zusammenhängt und Musik in Form von Stimmungen und Schwingungen eine große Rolle spielt. Die deutschen Romantiker bauten sogar eine Erfindung von Kircher nach, die sogenannte Äolsharfe.
Das ist ein Kästchen aus Holz, was vorne und hinten offen ist. Dazwischen sind ein paar Saiten eingespannt und man hänge dieses Kästchen dann in einen Luftstrom und der Luftstrom setzt die Saiten in Schwingungen, die sind gleich gestimmt, aber durch die verschiedene Stärke des Luftstroms kommen die Grundtöne und die Obertöne. Also es hat so einen sehr wirklich sphärischen Klang, so ganz körperlos. Es war quasi eine Möglichkeit, die Musik der Natur, an die ja Leute wie Kircher geglaubt haben, tatsächlich zum Klingen zu bringen. Und ebenso im späten 18., frühen 19. Jahrhundert spielt diese Äolsharfe eine ganz, ganz große Rolle für die Empfindsamkeit, für die Frühromantik und eben diese Ideen auch einer Wiederverzauberung der Welt, an der etwa jemandem wie Novalis sehr gelegen war.
In Rom war Kircher eine schillernde Figur des 17. Jahrhunderts, als die ewige Stadt noch als Nabel der Welt galt. Mit vielen Päpsten, unter denen er arbeitete, war der umtriebige Pater befreundet. Einem brachte er Hieroglyphen bei. Für Bernini entzifferte er die Schriftzeichen auf den Obelisken. Er führte einen unvorstellbar reichen Briefwechsel mit zahlreichen europäischen Gelehrten. Und er gründete ein europaweit bekanntes Museum, die typische Wunderkammer seiner Zeit.
Da haben ihn Leute von innerhalb und außerhalb besucht und wirklich ihm geradezu die Türe eingerannt. Drin war eben ethnologische Dinge von den Indianern aus China, Naturwunder sozusagen, irgendwelche Versteinerungen, aber auch seine eigenen Apparate. Also da hing auch eine Äolsharfe zum Beispiel und es gibt eine sehr hübsche Beschreibung in einem Reisebericht von jemandem, der bei Kircher im Museum war. Der sagt, sie hätten so angefangen im ersten Raum und dann hätte Kircher so nebenbei das Fenster geöffnet und plötzlich seien eben so scheinbar himmlische Klänge erklungen und sie hätten das für ein Wunder gehalten. Und das war so eine ganz typische Strategie von Kircher. Er lässt die Leute erst eine Weile an das Wunder glauben, weil er hoffte immer, dass man durch das sich Wundern auch wieder zur Erkenntnis Gottes kommt. Und dann erklärt er aber dieses Wunder, um damit aus dem reinen, noch nicht wissenden Glauben einen wissenden Glauben zu machen.
Umberto Eco sagte über den deutschen Jesuiten, sein Leben sei wohl glücklich gewesen. Und doch verrate es eine latente Unzufriedenheit. So als litte Kircher darunter, dass die Wissenschaft nicht fantastisch genug und die Fantasie nicht wissenschaftlich genug sei. Eco steht nicht allein. Im 21. Jahrhundert ortet Melanie Wald ein neues Interesse für Athanasius Kircher.
Oft sind es eben diese Dinge, die er erfunden hat, wie die Eolsharfe, wie die Laterna Magica. Also einerseits dieses schon Denken in Maschinen, Automaten und diese ganz tollen Visualisationen, die er von seinen Gedanken in seinen Büchern hat. Also die sind ganz reich ausgestattet mit Bildern, die offenbar auf die Gegenwart eine große Faszination ausüben. Vielleicht doch auch auf so ein Interesse der Gegenwart antworten, dass man eben nicht nur die nackten Fakten haben will und was die nackten Fakten der heutigen Wissenschaften angeht, da kann der normale Mensch ja nicht folgen, sondern die Dinge wieder ein bisschen in einen Sinn und einen Zusammenhang eingebunden sehen will. Und das ist genau das, was Kirchers Bilder herstellen, den Zusammenhang der Dinge.
Und am Ende dieser Sendung begleiten wir Sie auf den Petersplatz. Hören Sie Papst Benedikts Mittwochskatechese in deutscher Sprache.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über den irischen Abt und Glaubensboten Columban reden, der mit Recht als ein europäischer Heiliger bezeichnet werden darf. Als Mönch und Missionar wirkte er in verschiedenen Ländern und war sich der kulturellen Einheit Europas bewusst. In einem Brief, den er an Gregor den Großen geschrieben hat, taucht zum ersten Mal um 600 das Wort Totius Europae, ganz Europa, auf. Columban wurde um 543 in Irland geboren, trat als junger Mann in das Kloster von Bangor ein, wo ein Leben des Gebets, der Askese und des Studiums führte. Im Alter von etwa 50 Jahren brach er dann gemeinsam mit 12 Gefährten zur Mission auf dem europäischen Festland auf, von dem irischen Ideal geführt Peregrinari pro Christo, um Christi willen ein Fremdling, ein Pilger, ein Wandernder werden. Er wirkte zunächst im Frankenreich und gründete dort 3 Klöster. Für diese Gemeinschaften schrieb er auch 2 Regeln, die von dem strengen Bußgeist des irischen Mönchtums zeugen, der uns heute oft nicht mehr leicht verständlich ist. Bedeutend ist auch seine Bußschrift, mit der er auf dem Festland die persönliche Beichte und Buße wieder einführte. Nach seiner Vertreibung von Luxeuil aufgrund politischer Machenschaften führte Columban sein Missionswerk unter den Alemannen in Tucken am Zürichsee und in der Gegend von Bregenz fort. Widerstände gegen seine Arbeit veranlassten ihn, nach Italien weiterzuziehen, während sein Schüler Gallus zurückblieb, aus dessen Einsiedelei die berühmte Abtei St. Gallen hervorgegangen ist. Columban selbst hingegen gründete in Italien das Kloster von Bobbio, das sich zu einem Zentrum der christlichen Kultur entwickelte. Hier schließlich verstarb dieser große irische Glaubensbote im Jahr 615, den man mit Recht als einen der Väter Europas bezeichnen darf. Von Herzen grüße ich alle Audienzteilnehmer aus den Ländern deutscher Sprache. Auch heute braucht es Männer und Frauen, die sich wie der heilige Columban ganz in den Dienst des Evangeliums stellen und die Welt nach Gottes Wort umgestalten. Haben wir keine Furcht, für den Glauben einzustehen und Gott Wege zu den Menschen in unserer Zeit zu bereiten. Der Herr segne euch und eure Lieben. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Mit dem Segen des Papstes endet die Woche in Rom. Gudrun Seiler verabschiedet sich aufs Herzlichste von Ihnen. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.